Damit auch, ich empfehle euch, werdet keine Ältesten. Weil nur die Ältesten, Älteste dürfen nur sein, wenn sie verheiratet sind. Also das sagt der Text nicht. Er muss Mann von einer Frau sein. Das bedeutet, im Falle er verheiratet ist, darf er nur mit einer einzigen Frau verheiratet sein. Und das Gleiche gilt ja auch mit den Kindern, oder? Da heißt es bei Titus, in Titus Kapitel 1, Vers 5, nein, Vers 6, einer, der Kinder hat, die treu sind. Ja, wenn jetzt einer nur ein Kind hat, das treu ist, also wenn er überhaupt nur ein Kind hat, darf er dann nicht Ältester werden? Natürlich darf er Ältester werden. Jedenfalls ist das keine Disqualifikation. Das heißt, im Falle er Kinder hat, müssen sie treu sein. Im Falle er nur ein Kind hat, muss es treu sein. Im Falle er keine Kinder hat, dann kommt das gar nicht zur Sprache. Also, aber disqualifiziert ist er dann, wenn die Kinder nicht treu sind. Also deshalb auch hier Mann einer Frau, in dem Fall, falls er verheiratet sein sollte, dann nur Mann von nur einer Frau. Ja, manche hat gemeint, es könnte doch auch vielleicht heißen, er muss ein vorbildhaftes Eheleben führen. Nun, das ist natürlich wichtig, ein vorbildhaftes Eheleben zu führen, aber der Text selber sagt das nicht. Es steht nur da, Mann einer Frau. Wenn Paulus das hier wirklich sagen wollte, dass er einfach ein vorbildhaftes Eheleben führen will, dann hätte er das irgendwie gesagt. Ja, hätte er das so irgendwie formuliert, sodass es nicht unklar ist. Paulus war es ja ein Anliegen, hier die Qualifikationen so anzuführen, dass die Leute das verstehen, dass keine Unklarheiten bleiben. Und es bleiben keine Unklarheiten, wenn man ihn genauso auffasst, wie er sagt. Man darf nur eine einzige Frau haben, nicht mit zwei Frauen verheiratet sein. Ja, das ist das eine. Ja, und was ledige Leute betrifft, wenn jetzt Ledige da sind, die in die Leitung der Gemeinde kommen, oder Diakone, die ledig sind, dann werden sie natürlich Acht geben müssen, denn man darf nicht einen zu offenen Umgang haben mit Frauen, indem man sich denkt, ja, irgendwann werde ich ja heiraten, kein Problem, oder? Dann kann ich ja irgendwie frei einen offenen Umgang mit Frauen haben. Nein, darf ich nicht. Man muss sich da zurückhalten, dem anderen Geschlecht gegenüber. Kapitel 5 wird ja noch davon die Rede sein. Jüngeren Schwestern gegenüber soll er mit Keuschheit begegnen. Das heißt Zurückhaltung. Ja. Das nächste hier, nüchtern. Nüchtern ist das Gegenteil von alkoholsüchtig oder alkoholisiert. Nüchtern muss man sein, also klar sein im Kopf. Wahrscheinlich heißt es aber auch im übertragenen Sinne nüchtern. Also nicht nur, dass kein Wein im Kopf ist, sondern überhaupt. Dass man, wie wir das Wort ja auch verwenden, nüchtern, ein besonnener Mensch. Das kommt dann noch vor, besonnen. Siebtens. Achso, kein Trinker. Kein Trinker, eben. Dann ist das hier wohl im übertragenen Sinne zu verstehen, also nüchtern, was wir sagen, eben besonnen, klaren Kopf behaltend, kein Witzbold, nicht einer, der schnell da sich von jeder Neuheit begeistern lässt oder frei von irgendwelchen Exzessen und Leidenschaften, also jemand, der nüchtern ist, ernsthaft, der meint, was er sagt, der sich zügeln kann, gewisserweise, was die Leidenschaften betrifft und Begeisterungen betrifft. Das nächste Wort hängt damit zusammen, gesund im Denken oder besonnen, übersetzt Elberfelder, gesund im Denken, also gesunden Sinnes und züchtig. Wie hat hier Schlachter? Züchtig?
Besonnen.
Das ist das gleiche Wort wie in Kapitel 2, Vers 15, das letzte. Zucht. Hier das Adjektiv. süchtig oder im gemeint ist natürlich das Denken, gesunder Verstand ist verwandt mit nüchtern, thematisch, also sinnmäßig ist es ähnlich wie nüchtern. Besonnen, sich gesund sein im Denken, dass man eine gesunde Selbsteinschätzung hat auch, gesunden Menschenverstand, dass man eine angemessene Vorstellung hat von sich selbst und von Gott. Man könnte ja von sich selbst zu hoch denken oder von sich selbst zu niedrig denken. Soll nach dem Maß des Glaubens sein. Nach dem Maß des Glaubens, des Vertrauens zu Gott. Ja, sich in Zucht halten können. Stabil. Das nächste ist sittsam oder schicklich oder anständig. Das ist dieses Wort, das wir schon hatten. Kosmios, kommt von Kosmos, also ordentlich. In Ordnung, in geordneten Verhältnissen. Kein Chaot. Er muss etwas wissen von den Sitten und Gesetzen. Was sind göttliche Sitten und was ist göttliche Ordnung? Da muss man schon etwas wissen. Heute ist es ja oft so, dass man das nicht mehr wissen will. Man sagt, es gibt keine Gesetze. Es gibt ja wohl Gesetze. Und wir stehen unter dem Gesetz Christi. Christus ist unser Gesetzgeber. Sittsam oder anständig. Die Bibel setzt voraus, dass man ein bisschen ein Empfinden hat für das, was anständig ist und was nicht anständig ist. Und das Empfinden bekommt man durch die Schrift. Es wird von Generation zu Generation auch weitergegeben. Aber wenn wir in einer Gesellschaft leben, wo das nicht mehr vorhanden ist, müssen wir das Neue in der Bibel entdecken. Wenn keine Eltern da sind, von denen man das gelernt hat, was sittsam ist, was Gott wohlgefällig ist, welche Sitten in seinem Sinne sind, was schicklich ist und was nicht schicklich ist. Das nächste ist gastfrei, das kommt von dem griechischen Wort den Fremden liebend. Also, dass man eine offene Tür hat, ein offenes Haus hat für andere. In der damaligen Zeit war das sehr wichtig. Ich denke, auch heute ist es wichtig, ein offenes Haus zu haben. Wir haben für heute Hotels und Gasthäuser, wo die Leute vorbeikommen können, aber auch heute soll das ein Anliegen sein, den Christen das Haus offen zu haben für Geschwister oder überhaupt für Menschen. Aufnahmebereit für Menschen, die etwas brauchen, die Unterschlupf brauchen oder die einfach Hilfe brauchen. Sechstens, und jetzt kommt ein Begriff, der nicht mit Charakter zu tun hat, lehrfähig. Das ist der einzige von denen, die hier aufgeführt sind. Also das hat zu tun mit Begabung, lehrfähig oder mit Fähigkeit. Also in einem gewissen Sinne sollte man lehren können. Lehren können. Titus sagt, den Widersprechern und Irrlehrern etwas entgegenhalten können. Titus 1, etwa um die Vers 10 herum. Ich schaue gerade nach. Vers 9. Einer, der sich an das zuverlässige Wort der Lehre hält, damit er in der gesunden Lehre aufrufen und auch die Widersprechenden zurechtweisen kann. Also da war Titus 1, Vers 9. Das ist die Parallele. Wir haben hier einige Parallelen bei Titus in Kapitel 1. Denn in Titus 1 werden auch diese Qualifikationen genannt. Und es ist gut, wenn man die ein bisschen vergleicht. Die ergänzen einander. Einiges ist gleich. Also die Wahrheit sollte man lehren können. Und auch ihr Lehrern könnt den Mund stopfen, indem er ihnen Gottes Wort sagt. Schau, da steht aber so und so und so. Und dazu muss man die Heilige Schrift schon kennen. Das ist wichtig für einen Leiter, für einen Hirten oder Ältesten. Er muss die Schrift kennen. Er muss nicht ein begabter Redner sein, überhaupt nicht. Aber er sollte qualifiziert sein in der Lehre, sollte wissen, worum es geht und sollte das auch weitergeben können. Also fähig, auch andere zu unterweisen in der Wahrheit. Nein, vom Predigen ist jetzt hier nicht die Rede. Lehrhaft ist grundsätzlich das Weitergeben der Wahrheit Gottes. Überhaupt das Wort Predigen ist ja in der Bibel ein ganz breites Wort. In der Bibel ist das Wort, das wir für Predigen verwenden, ist das Wort Verkündigen. Verkündigen ist was ganz Allgemeines. Das kann öffentlich sein, das kann im Privaten sein, das kann eine Lehre sein, das kann aufrufen sein, das kann zeugnishaft sein. Verkündigung ist sehr breit. Wir haben ja eine gewisse Vorstellung, wenn wir das Wort Predigt hören, dann denken wir an unseren Homiletikunterricht und drei Punkte und ich weiß nicht, eine gute Einleitung und treffender Schluss und irgendwie so, da haben wir so eine Vorstellung, was eine Predigt ist. Ja? Im Neuen Testament hat man das nicht. Das Neue Testament spricht von Lehren, von Aufrufen, Ermahnen gehört dazu, das ist ja ähnlich wie Aufrufen, und er spricht von Vorlesen, von Mitteilen, zeugnishaft, solche Art. Und es ist ja nicht so, bei uns ist es oft so, da wird erwartet in einer Predigt, da muss alles drinnen sein. Ja, da muss etwas Ermahnung sein oder Aufrufen oder da muss Lehre sein und so weiter. Das kennt das Neue Testament kennt das nicht. Der eine ist mehr hier begabt, der andere ist mehr dort begabt. So wie der Herr das geschenkt hat. Die Homiletik ist nicht das Wichtigste. Ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht irgendwie in ein Fettnäpfchen trete, weil ihr ein Seminar seid von Predigern. Aber die Homiletik ist die Kunst, die Redekunst eigentlich. Ja? Und die ist zwar wichtig, dass wir gut reden können, aber es ist nicht das Wichtigste. Gott hat auch in der Geschichte auch Menschen verwendet, die sehr schlechte Homileten waren, sehr schlechte Redner waren. Ich denke an Bhak Singh in Indien. Der Herr hat durch ihn, man sagt, 1000 Gemeinden sind entstanden durch ihn. Er war Evangelist und auch lehrhaft, war auch tätig, aber vor allem evangelistisch tätig. Und er hat gepredigt wie ein Maschinengewehr. Dann wieder eine Pause und so. Aber der Herr hat ihn verwendet. Er hat sehr, sehr viel gebetet. Sehr, sehr viel im Gebet. Ich habe keine Predigt von ihm gehört. Ich habe nur die Biografie gelesen.
Kann man sich das vorstellen?
Sehr schnell geredet, dann wieder gestottert. Das heißt nicht, dass wir nicht uns üben sollen in der Sprache und auch in der Ausdrucksweise. Das ist alles wichtig, aber es ist nicht das Wichtigste. Also wenn alte Leute da sind und mir hat ein Bruder, das war der McDonald, hat mir gesagt, die höchste Auszeichnung, die du bekommen kannst von alten Leuten, denen du predigst, ist, wir haben dich gehört. Also es ist schon wichtig, dass wir daran arbeiten, aber es ist nicht das Um und Auf, das wir gesagt haben. Es ist auch wichtig, dass man einen Gedanken, dass man einen Vortrag irgendwie gliedern kann in Punkten, das ist sicher gut, aber wir sollen uns gleichzeitig auch davor hüten, dass wir einfach nur um der Predigt willen jetzt künstlich ein paar Punkte herauspressen. Sondern wenn der Text in 7 Punkte gegliedert ist, dann kann ich nicht 3 draus nehmen oder 3 draus machen. Nehmen kann ich schon 3, dann mache ich halt nur diese Verse, wo die 3 vorkommen. Wenn die Leute nur 3 Punkte verkraften können, gut, dann gibt es nur 3 Punkte. Wenn sie 7 verkraften können, dann kann ich den ganzen Text durchmachen, ja, zum Beispiel. Also ich denke, wichtig ist, dass man am Text bleibt und dass man den Text entlang predigt und so, dass die Leute folgen können. Ah ja, das steht tatsächlich da. Und wenn man thematisch unterweist, dann ist es natürlich wichtig, dass man das in einer Art und Weise bringt, die, sodass der Hörer schon folgen kann, dass das eine gewisse Systematik hat. Wir denken ja in Schubladen und wir brauchen so diese Aufteilungen, diese Schubladen, wo wir das abspeichern können. Das ist schon eine Hilfe. Also geschickt zum Lehren oder lehrfähig, muss also nicht ein Prediger sein, schlecht, aber er muss nicht ein Prediger schlechthin, sondern einfach, er muss das Wort Gottes weitergeben können und vermitteln können und er muss auch sehen, da ist eine Irrlehre, und dann muss er aufstehen können und sagen, Leute, das ist nicht richtig und zwar aus dem und dem Grund, kann man von der Schrift her überführen. Übrigens, weil ich gerade dabei bin, in Titus 1 heißt es, Titus 1, Vers 13, dieses Zeugnis ist wahr, aus diesem Grunde weise sie mit Schärfe zurecht, damit sie im Glauben gesund seien. Hier ist die Rede von einem Zurechtweisen mit Schärfe. Die Schärfe, die ist nicht im Tonfall zu suchen, sondern die Schärfe ist die Exaktheit, wie das scharfe Messer das reinschneidet. Das Wort Gottes ganz klar ansetzen und klar schneiden, sodass derjenige aufgedeckt wird und merkt, er ist auf dem Holzweg. Ja, zurück. Kein Trinker, also im Griechischen heißt es nicht einer, der sich beim Wein aufhält, der sich lange beim Wein aufhält. Das Wort, ich möchte es gerade nachschauen, ich habe jetzt erst. Paroinos ist es, so viel ich weiß. Ja. Vers, wo haben wir es jetzt? Vers 3. Nein, doch 3. Paroinos, also Par heißt dabei sein und Oinos ist der Wein. Dass man einfach dabei, beim Wein ist. Das heißt, man hält sich beim Wein auf. Das ist so zu verstehen, man verweilt dort, man verbringt da Zeit beim Wein. Das war ja so, die Juden haben ja nicht den Wein pur getrunken. Und ich weiß nicht, wie das bei den Heiden war, aber bei den Juden jedenfalls hat man den Wein mit 2/3 Wasser gemischt, also war recht stark verdünnt. Dann hat man noch auch andere Gewürze hinzugetan, vielleicht auch Honig oder etwas. Man hat ein Getränk gemischt. Und da muss man natürlich schon eine Zeit lang sitzen beim Wein, bis man betrunken ist, ja? wenn er 2/3 Wasser hat. Und das ist unwürdig für einen Ältesten. Man sitzt nicht lang beim Wein. Ja. Der so dem Wein ergeben, übersetzen manche. Das führt auch zu Ausgelassenheit. Manche können mit Alkohol umgehen, manche nicht. Also zum Beispiel, wenn ich in Russland bin oder in der Ukraine oder auch bei den Zigeunern in Rumänien und ich würde jetzt sowas sagen, die würden sagen, also das ist absolut nicht erlaubt, es gibt gar keinen Tropfen Wein, kein einziger Tropfen Wein. Ein Christ darf keinen Tropfen Wein trinken. Warum? Für die ist klar, entweder du trinkst Wein, dann bist du besoffen, oder du trinkst keinen Wein. Die kennen kein Dazwischen. Ja? Wir kennen das vielleicht, ich weiß jetzt nicht, wie das in euren Kreisen ist, aber wir kennen ja, der gesittete Mensch im Westen zumindest weiß üblicherweise schon, ein bisschen umzugehen mit Wein. Der kann zum Beispiel zum Essen ein bisschen Wein dazu trinken. Die Schweizer trinken beim Fondue ein bisschen Weißwein manchmal dazu. Ja. Das, ja, kein Problem, wenn man nicht Auto fährt. Aber in manchen Gesellschaften ist es so, die können absolut nicht umgehen mit Alkohol. Da kann man nur schwarz oder weiß. Also entweder abstinent oder betrunken. Gibt keinen Unterschied dazwischen. Gibt kein Zwischending. Und auch in Amerika, die Christen sind sehr, sehr streng, was Alkohol betrifft. Also, ist interessant. Gerade in Amerika, wo man das nicht erwartet. Aber da sind die Christen sehr streng. Nun, Timotheus selber soll ein wenig Wein trinken für seinen Magen, aber eben mit Wasser vermischt. Trink zum Wasser noch ein wenig Wein. 1. Timotheus 5, Vers 23, weil er Magenprobleme hatte, also wie es Medizin verwendet. Aber nicht Wein trinken. Ich selber habe, als ich gemerkt habe, dass meine Kinder das aufgefallen ist, dass ich zum Fondue Wein getrunken habe, habe ich gedacht, aha, dann können sie nicht unterscheiden, noch nicht. Dann habe ich das abgestellt. Ich habe gar keinen Wein mehr getrunken, weil ich wollte nicht irgendwie meine Kinder da den Gedanken vermitteln, Wein oder Alkohol, das ist schon okay. Dann habe ich das abgestellt. Wenn sie dann älter sind, dann kann man, oder als sie dann älter geworden sind, weil das ist das auch nicht mehr so ein Problem gewesen. Beim Jüngsten passe ich immer noch auf, aber ich will nicht sie ermutigen zum Trinken. Ja. Ich schaue gerade nach. Trinke nicht länger nur Wasser. Also im Sinne, ja, trinke nicht länger Wasser heißt, trinke nicht länger nur Wasser, ja, in diesem Sinne. Sondern gebrauche ein wenig Wein. Also das heißt, verwende dazu, muss man wohl erwähnen, zum Wasser ein wenig Wein. Es ist nicht gemeint, dass er jetzt Wein pur trinkt. Man hat es nicht gemacht, Wein pur zu trinken. Also Wasser mit Wein vermischt dann. Nimm ein wenig Wein im Sinne von nimm ein wenig Wein dazu. Oder? Nicht nur bloßes Wasser, sondern nimm ein wenig Wein. Das heißt, dann muss man es dazugeben. Dann ist es wie eine Medizin. Achtens, kein Schläger, das heißt kein gewalttätiger Mensch. Also es gibt ja Menschen, die leicht in unkontrolliertem Zorn geraten. Nun, es ist nicht wahrscheinlich in unseren Kreisen nicht so, dass wir uns gegenseitig verprügeln, aber ich habe das schon erlebt bei den Zigeunern. Die haben sich verprügelt, wie die Kinder, richtig verprügelt. Denen muss man sagen, so geht's nicht, so geht's. Das würde dich auch als Ältester völlig disqualifizieren. Das kannst du nicht machen. Man soll mit dem Wort Gottes argumentieren, bitte auch nicht mit der Lautstärke. Gibt auch die brüllen sich einander an. Das ist ähnlich, ist auch Gewalt. Wir argumentieren mit dem Wort Gottes, nicht mit der Faust und nicht mit Gewaltdrohungen. Mit Sanftmut, aber scharf. Ganz klar, das Wort Gottes sagt. Gott sagt so. Die Gemeinde Jesu hat keine Polizei. So. Man wendet keine Gewalt an, man hat keine Pistolen herumliegen. Ja. Man redet den Menschen ins Gewissen. Und wenn sie nicht hören wollen, dann müssen wir sie Gott übergeben, indem sie dem Satan zur Zucht übergeben. Neuntens, nicht einer, der auf schändlichen Vorteil aus ist. Bei manchen Übersetzungen fehlt dieser Text. Stimmt das? Ich richte mich hier nach dem Mehrheitstext. Also die Elberfelder wird das nicht haben, die Schlachter wird es haben. Nicht nach schändlichem Gewinn ausseiend. Nach schändlichem Vorteil ausseiend. Elberfelder hat es nicht, weil Elberfelder geht nicht nach dem Mehrheitstext. Dann das nächste ist milde, sondern milde. Das ist als gelinde, sanft, rücksichtsvoll. Grundsätzlich ist das die Art Jesu Christi. Ich bin demütig und sanftmütig, sanftmütig und demütig von Herzen. Also das heißt, man kann auch ertragen. Das muss man ja auch. Auch schwierige Situationen ertragen. Freundlich bleiben. Elftens, nicht streitsüchtig, also auch bereit, mal um Vergebung zu bitten oder sich zu entschuldigen. Friedfertig, nicht streitsüchtig, friedfertig. Es gibt streitsüchtige Leute. Du redest, sie kommen einfach in Streit, sie wollen streiten. Das ist nicht... Gemeint ist jetzt zanken, oder? Zanken. Das ist nicht unsere Sache. Ein Knecht des Herrn soll nicht zanken, soll nicht zänkisch sein. Wortgezänk führen. Oder es gibt Leute, die sind polemisch. Ja? Du spürst es durch, der ist immer auf Angriff. Und zwar auf persönlichen Angriff. Auf Personen. Das ist schlecht. Sachlich ja. Um die Sache, da wollen wir ganz klar sein, aber nicht Menschen jetzt angreifen und nicht zänkisch sein. Man merkt, das bringt jetzt gar nichts. Und es ist ja jetzt auch nicht nötig, da irgendwie scharf zu werden oder unbedingt darauf zu beharren. Man darf ruhig mal warten und ein bisschen Zeit vergehen lassen und dann hat man dann einen Zugang wieder und dann kann man wieder reden mit demjenigen. Es gibt so dieses ungute Streitsucht. Das ist nicht richtig. Das heißt nicht, dass wir alles stehen lassen. Ja, wie das heute. Ja, wir lassen alles stehen. Wir wollen nicht alles stehen lassen. Ja, was verkehrt ist, ist verkehrt. Muss auch klar genannt werden. Aber man muss es nicht gleich herausfordern. Man kann manchmal auch warten und dann vielleicht im kleinen Kreis oder unter vier Augen darüber reden. Zwölftens, nicht geldliebend, also frei von der Liebe zum Geld. Das spricht die Habsucht an. Habsucht. Also nicht auf Gewinn aus, hatten wir schon. 1. Timotheus 6, Vers 10 heißt es, die Geldliebe ist eine Wurzel von Bösen. Eine Wurzel für das Böse. 1. Timotheus 6, Vers 10. Geld hat eine ungeheure Macht. Wer geldliebend ist, den kann man bestechen. In der Politik wird viel bestochen, in der Wirtschaft wird bestochen. Die Menschen sind käuflich. Ein Ältester darf das nicht sein. Wir müssen bereit sein, das Evangelium umsonst weiterzugeben. Einfach bereit sein, deinen Dienst umsonst zu tun. Dann haben wir noch familiäre, die Familie betreffende Qualifikationen in Vers 4, der dem eigenen Hause gut vorsteht und Kinder in Unterordnung hält, der seine Kinder mit aller Würde in Unterordnung hält. Ehrbarkeit, Würde. Das heißt, er sollte respektiert sein von seinen Kindern. Die Gemeinde ist eine Familie und da sind die Verbindungen viel enger noch als in einer irdischen Familie. Und wenn die, und zu Hause, als in der irdischen Familie, ist die kleine Gemeinde, wenn die Christen sind, ja, ist das die kleine Gemeinde. Da muss er sich in der kleinen Gemeinde der eigenen Familie bewähren. Und dann kann er sich auch in der großen Familie, in der Gemeinde Jesu bewähren. Also Er muss die Aufsicht haben, er muss wissen, was vorgeht in seinem Hause. Er muss einen Überblick haben. Er muss zu Hause vorstehen, vorangehen, auch ein Vorbild sein. Die Kinder müssen merken, ah, der lebt das, was er predigt. Das hat mir meine Frau öfters gesagt. Zu Hause, hat sie gesagt, zu Hause musst du leben. Die hat mir das frei und offen gesagt. Du musst das leben. Zu Hause brauchen wir keinen Prediger. Zu Hause brauchen wir einen, der das vorlebt. Der muss den Respekt seiner Frau haben. Und der Kinder. Das Wort ehrbar, würdig, also die Kinder in Würde, wie heißt es? Mit aller Ehrbarkeit, mit aller Würde. Das Wort heißt ernsthaft, würdig, respektvoll, ehrenhaft. Er muss die Kinder in Unterordnung halten. Das heißt, er muss ihnen Grenzen aufzeigen können. So bis hierher und nicht weiter. Muss in gewissem Maße in Kontrolle haben. Und dann Vers 5, wenn aber jemand im eigenen Hause nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Wie wird er Sorge treiben? Wie wird er vorsorgen? Wie wird er pflegen, wenn er das im eigenen Hause nicht tut? Also es geht um das Kümmern, sich kümmern. Ein Aufseher muss sich also kümmern um das eigene Haus, aber auch um die Gemeinde Gottes. Ein Aufseher kümmert sich um die einzelnen Geschwister. Er kümmert sich darum. Er ist nicht nur einfach ein Bibelstundenhalter und ein Prediger. Er kümmert sich, wie geht es den Leuten? Und das hat er zu Hause, das übt er zu Hause. Und dann tut er das auch in der Gemeinde. Also Sorge tragen heißt führen, pflegen, nähren und beschützen. Die Geschwister merken das, der kümmert sich. Und wenn sie das merken, der kümmert sich um uns, dann schätzen sie den, dann respektieren sie den. Übrigens, wenn es eine große Gemeinde ist, dann wird ein Leiter zu wenig sein. Der ist überfordert. Die Schrift spricht ja von mehreren Ältesten oder Aufsehern. Und gut, wenn er auch noch Diakone zur Seite hat. Das braucht übrigens auch Zeit. Wer nicht Zeit hat, kann nicht Ältester sein. Wer nicht Zeit hat für die Geschwister, weil er von früh bis spät in der Firma ist und am Abend bei der Familie und am Wochenende ist er K.O., dann ist es schwierig, oder? Wie kann er Ältester sein oder Hirte sein? Nicht ein Neubekehrter, heißt es noch in Vers 5, nicht ein Neubekehrter. Ja, natürlich gibt es Ausnahmen, wenn die Gemeinde ganz kurz erst besteht, wie in Apostelgeschichte 14, Vers 23, da hatten sie schon recht schnell Älteste eingesetzt, aber da war das auch nicht so schwierig, denn das waren ja Juden, die sich bekehrt haben dort in Galatien. Viele Juden haben sich bekehrt, wird ja auch berichtet davon. Einige Heiden haben sich auch bekehrt, aber die ersten waren immer Juden, die sich bekehrt hatten. Und Juden, die sich bekehrt haben, die wussten, was eine Synagoge ist und die wussten, wie man sich benimmt in der Synagoge. Und die hatten Synagogenvorsteher und so weiter. Bei denen war das nicht so schwierig, Ältester zu werden. Die haben das vorher auch schon getan, halt als Juden. Da konnte Paulus auch relativ schnell dann relativ jung bekehrte Leute einsetzen, aber die waren dennoch reif. Das waren hier eine Ausnahme. Aber üblicherweise dauert es eine Zeit lang, bis die Neubekehrten eine gewisse Reife haben, dass sie als Älteste oder Hirten eingesetzt werden können. Nicht ein Neubekehrter, damit er nicht aufgeblasen wird und dem Urteil des Teufels anheimfällt. Oder wie haben wir es hier, damit er nicht in das Urteil des Teufels falle, wörtlicher übersetzt, damit er nicht in das Urteil des Teufels falle. Ja, die Gefahr ist, dass er hochmütig ist, dass er hochmütig wird, hier aufgeblasen, also aufgebläht, er meint, dass er wichtig sei, das ist der Unreife. Leute, die sich bewährt haben, die sehen der Sache auch ein bisschen realistisch entgegen und die haben keine so eine große Meinung von sich selbst. Und sie wissen, dass sie Sünder sind. Damit er nicht in das Urteil oder in das Gericht des Teufels falle, was heißt das? In das Gericht, das über den Satan kam, als er sich überhoben hat. Gott hat ihn gerichtet, Gott hat ihm ein Urteil ausgesprochen über ihn, als er sich überhoben hat. Und dieses Urteil, und damit jetzt nicht der Gläubige auch so ein Urteil bekommt von Gott, ein Gericht bekommt. Ja, das wäre grammatikalisch wäre das möglich. Ob das wäre dann ein Genitiv des Objekts, theoretisch wäre das möglich, ja. Man muss dann überlegen, ob es in den Zusammenhang passt oder ob es zu weit hergeholt ist. Also ein Gericht, das, lies nochmal vor, ein Gericht, das... ein vom Teufel bewirktes Gericht verfalle, dann wäre das Gericht, das er aufgebläht wird, vom Teufel bewirkt. Ist das so gemeint wahrscheinlich? Das scheint mir ein bisschen zu weit hergeholt. Nicht, dass der Teufel ein Gericht bewirkt. Ist auch die Frage, ob die Bibel so sonst so spricht, dass der Teufel ein Gericht verhängt. Es ist ja so, dass der Teufel ein Gericht bekommt, nicht er verhängt ein Gericht über andere. Scheint mir, was ist das für Elbefelder?
Ja, das ist
Schlachter Fußnote. Scheint mir zu weit hergeholt hier. Aber es scheint eher das Gericht, das über den Satan kam, über den Teufel kam. Er hat sich selbst das Gericht bewirkt. In das Gericht. Das Gericht, das dem Satan erwartet. Demjenigen erwartet. Satan ist zuständig dafür, dass er, also ist von Satan hat ihn verführt und Gott wird ihn dafür richten. Auch das ist ein bisschen kompliziert. Das Näherliegende ist es, dass es das Gericht ist, das über den Teufel kam oder kommen wird. In das Gericht des Teufels. Das ist ein Parallel, wie der Teufel ins Gericht kam und eine Verurteilung bekam, die schlussendlich noch ganz ausgeführt wird. Zum Teil ist es ja schon ausgeführt worden durch Golgatha, aber er hat noch ein bisschen Spielraum. Durch den Tod Jesu wurde das Gericht schon vollzogen, aber es erwartet ihm noch die Vollendung dieses Gerichts. Und in dem Sinne, ich denke, das ist naheliegend, aber man muss selber überlegen, was besser passt hier im Zusammenhang. Ja, da kommen wir gerade hin. Das nächste ist ein Zeugnis, das Zeugnis von außen betreffend. Also es muss eine Qualifikation, was das Zeugnis betrifft. Er muss ein gutes Zeugnis haben von denen, die draußen sind. Also auch die Heiden, die Ungläubigen, auch da muss er in gewissem Sinne untadelig sein, das heißt ein gutes Zeugnis haben, damit er nicht der Schmähung oder der Lästerung verfalle und dem Fallstrick des Teufels. Ich schaue jetzt gerade nach. Damit er nicht, wie das dort heißt, 1. Timotheus 3, Vers 7, damit er nicht in Schmach und Beschimpfung falle und in die Schlinge des Teufels. In die Schlinge des Teufels. In die Schlinge. Er legt die Schlinge, der Teufel legt die Schlinge, der Teufel legt eine Falle, legt eine Verstrickung. Die Geldliebe ist auch so ein Fallstrick. Ja, 2. Timotheus 2, Vers 26, doch 2. Timotheus 2, Vers 26, das wäre eine Parallele, die uns weiterhilft. Da haben wir die Schlinge des Teufels, oder? Damit sie wieder nüchtern werden aus der Schlinge des Teufels, von dem sie lebend gefangen genommen worden sind, um ihm zu willen zu sein, um ihm zu gehorchen. Ja. Also da ist die Schlinge, die hat der Teufel ausgelegt, den Fallstrick. Und jetzt sind sie gefangen in dieser Schlinge, sie sind da reingetappt, jetzt sind sie gefangen, lebendig gefangen, und jetzt sind sie ein Werkzeug des Feindes geworden. Und das will hier der Apostel Paulus vermeiden. Also man muss ein gutes Zeugnis haben, damit man nicht in so einen Fallstrick hineinfällt, den der Teufel da legt, und dann ist man drinnen, dann ist man verstrickt. Der Teufel legt die Falle, den Strick, ja, dass wir fallen. In Bezug auf Geld, in Bezug auf Frauen, in Bezug auf eigene Ehre. Das sind so diese drei großen Fallen, die er vor allem verwendet. Geld, Frauen und eigene Ehre. Und dann entsteht eine Nachrede, dann ist man verstrickt drinnen und dann entsteht eine üble Nachrede. Ja, und dann ist das Zeugnis dahin. Und der Ruf der Gemeinde dahin. Was, der ist sogar ein Leiter der Gemeinde? Dann ist es noch viel schlimmer. Dann hat der Feind einen großen Gewinn. Aber die Parallele im 2. Timotheus 2, 26 scheint mir sehr stark dafür zu sprechen, dass es der Strick ist, den der Teufel auslegt. Man fällt in diesen Strick. So hat ich es gedacht. Die Schlinge legt der Teufel für den Gläubigen, damit der Gläubige fällt und so dann der Ruf noch mehr geschädigt wird, und zwar der Ruf der ganzen Gemeinde. Habe ich dich recht verstanden?
Ja, richtig, genau. Und in Vers 7 ist es deshalb jetzt etwas anders als in Vers 6, weil in Vers 6, dass das die Person selbst bezogen ist, der Aufseher, und in Vers 7 ist es bezogen in Beziehung zu der Außenwelt.
Sehr gut.
Das ist ein Unterschied. Das eine ist sozusagen das Urteil des Teufels, das andere ist die Versuche, die der Teufel durch das Außere, das Äußere auf ihn einhält.
Ja, sehr gut. Das Vers 7 hat, da geht es um das Zeugnis, und Vers 6 geht es um den Neubekehrten, der dafür dann gerichtet wird, für seinen Stolz. Der ist ja schon aufgeblasen, und dann, der würde dann dem trifft dann das gleiche Urteil, wie das den Teufel, der sich auch aufgebläht hat, getroffen hat. Also Vers 5 war das, ja? Vers 5. Und dann Vers 7 ist aber der Zusammenhang der, dass der Teufel jetzt will, dass ein schlechtes Zeugnis entsteht, und deshalb legt er den Strick aus, damit der Gläubige fällt. Doch, das ist sehr hilfreich. Vielleicht sollte man hier jetzt noch ein bisschen kurz drauf eingehen. Ich habe hier einen Exkurs über den Dienst der Ältesten. Zuerst die Bezeichnung. Die Ältesten, oder Aufseher oder Hirten oder Führer oder Lehrer in diesem Sinne, also Führer, ist hier synonym verwendet. Also wir haben so verschiedene Begriffe. Hirten betont mehr das, was sie tun. Sie hüten und sie weiden und sie gehen den Schafen voran. betont also ihren Dienst schlechthin. Älteste betont mehr das, was sie sind, nämlich reife Leute mit Erfahrung. Eben, sie sind alt und mit dem Alter nimmt man zu an Reife und Erfahrung. Dann Aufseher betont mehr das, auch was sie tun, Episkopäen, Aufsicht halten und die Verantwortung, die man hat, Acht geben. Vorausschauen auch. Viertens Führer oder Vorangehende oder Vorsteher. Diese Begriffe werden auch verwendet. Betonen wiederum das Vorangehen, das Vorbild, das sie sind. Und Lehrer, im Hebräer 13, Vers 7, wenn ich mich recht erinnere, steht das Wort Lehrer für die Führer. Führer und Lehrer, denkt an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Und schaut das Ende ihres Lebens an und ahmt ihren Glauben nach. Betont wieder die Aufgabe. Wobei Lehrer ist allgemein. Das muss nicht unbedingt nur ein Hirte sein. Lehrer ist ein allgemeines Wort. Aber die anderen Begriffe, die sind ganz sicher synonym. Führer, Aufseher, Älteste, Hirten. Und Älteste ist immer, soviel ich weiß, immer in der Mehrzahl. Petrus sagt von sich, er ist ein Mitältester. Er stellt sich auf die gleiche Ebene der anderen. Aber es kommt immer zum Ausdruck, dass mehrere Leute Älteste sind in der Gemeinde. Das nächste ist dann, was tun diese Ältesten? Das eine habe ich schon erwähnt. Sie nähren und weiden, das heißt, sie schauen dazu, dass das Volk Gottes erhalten bleibt. Wie ein Hirte schaut, dass seine Schafe nicht verhungern, dann nährt er sie, führt sie auf die Weide. Also das Leben wird erhalten und gleichzeitig beschützt. Das zweite ist beschützen und hüten. Das heißt, man schaut, dass ihnen das Leben nicht weggenommen wird. Das eine ist Zufuhr von Leben. Zufuhr durch Nahrung. Und das andere ist Schutz vor Wegnahme vom Leben. Beschützen, behüten. Vor den Feinden, vor den Wölfen und so weiter. Und vor den giftigen Schlangen und was auch immer. Das dritte ist Vorangehen. Vorangehen mit gutem Beispiel, vorangehen. Und wie führen Sie Ihren Dienst aus? Da haben wir eine andere Stelle, nämlich 1. Petrus 5, wird über das Wie des Dienstes gesprochen. Wie sieht dieser Dienst aus? Dort heißt es freiwillig, willig und gerne, nicht aus Zwang, nicht unwillig, nicht mit, dass Sie diesen Dienst nicht mit Seufzen tun müssen oder tun, nicht aus Zwang, nicht gezwungenermaßen, sondern freiwillig, gerne. Und wie tun sie noch? Aufopfernd. Nicht gewinnsüchtig, nicht um Gewinn zu bekommen, also nicht eigenen Vorteil zu bekommen, sondern selbstlos aufopfernd, nicht indem man was erwartet von den anderen. Viel wichtiger ist, dass wir etwas erwarten von unserem großen Hirten, Jesus Christus. Der wird uns belohnen. Der Petrus wurde gefragt, liebst du mich? Nicht liebst du Schafe? Petrus, liebst du Schafe? Dann hätte ich ein paar für dich. Nein, liebst du mich? Dann weide meine Schafe. Drittens ist also vorbildhaft sich abmühend, nicht herrschend. Der Text, den habe ich jetzt nicht gelesen, 1. Petrus 5, Vers 1. Die Ältesten unter euch rufe ich auf, der ich ein Mitältester und Zeuge der Leiden Christi bin, auch ein Teilhaber an der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Seid Hirten für die kleine Herde Gottes bei euch und übt Aufsicht, nicht gezwungenermaßen, sondern freiwilligerweise, nicht um schändlichen Vorteil, sondern aus freien Stücken. Nicht als solche, die über die Losanteile herrschen, sondern als solche, die Vorbilder der kleinen Herde werden. Und wenn dann der Oberhirte kommt, dann wird es Lohn geben. Und dann noch zum Dienst. Wie sieht die Beziehung der Gemeinde aus zur Ältestenschaft? Da liest man auch einiges in der Schrift. Wie ist Beziehung zwischen Ältestenschaft und Gemeinde? Denn zum Beispiel in Hebräerbrief 13 heißt es, dass die Gemeinde, die Geschwister sollen das anerkennen, sie schätzen, gehorchen im Sinne von auf das eingehen, was sie sagen, respektvoll. Hebräer 13, Vers 7 und auch 1. Thessalonicher 5, Vers 12. Anerkennet die, die an euch arbeiten, ehret sie und haltet sie wert um ihres Werkes willen. 1. Thessalonicher 5, Vers 12. Wisset die zu schätzen, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch ermahnen, und haltet sie mit Liebe in sehr hoher Achtung ihres Werkes wegen. Also schätzt das hoch ein, was sie tun. Ja. Wir könnten hier eine kurze Liedpause machen, damit wir ein bisschen Luft bekommen.